Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Simon Wager. Heute geht es bei uns um ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft, aber über das zu wenig gesprochen wird. Psychische Gesundheit. Die Dauerkrisen der letzten Jahre, die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die massive Teuerung haben viele Menschen an ihre Grenzen gebracht. Das zeigte 2022 auch eine Studie im Auftrag der Wiener Städtischen Versicherung. Damals gaben unter 1000 Befragten jeder Vierte an, dass sich der mentale Gesundheitszustand verschlechtert habe. Ein knappes Fünftel der Befragten gab an, Erfahrung mit einer psychischen Erkrankung gehabt zu haben. 20% bezeichneten sich als psychisch krank. Medial wurde im Zuge der Pandemie mehr über psychische Belastungen berichtet als früher, aber offen darüber sprechen können nur wenige. Zu groß ist die Angst vor Vorurteilen. Doch je weniger über psychische Erkrankungen gesprochen wird, desto weniger bricht das Tabu.
In dieser Radio Werkklang-Sendung kommen ExpertInnen und betroffene Menschen zu Wort. Es geht darum, wie sich psychische Erkrankungen äußern, welche Unterstützungsangebote es gibt und welche Vorurteile aufgebrochen werden müssen. Die SelbsterfahrungsexpertInnen machen deutlich, wer Rückenschmerzen oder ein gebrochenes Bein hat, wird nicht schief angeschaut. Und das sollte auch für psychische Erkrankungen gelten.
In unserem ersten Beitrag geht es darum, wie ein junger Mann mit seiner psychischen Erkrankung umgeht.
Meine Diagnose ist schizoaffektive manische Störung.
Im Jahr 2015 bemerkten Matthias und sein Umfeld, dass etwas aus dem Lot geraten war. Er nahm die Welt anders wahr als früher, war bereit, Dinge zu tun, die er früher nie getan hätte, etwa in bestimmten Situationen zu viel Risiko einzugehen. Matthias erzählt seine Geschichte, weil er zeigen will, dass es Wege gibt, mit der Krankheit zu leben. Er möchte aber nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden, um keine Nachteile befürchten zu müssen. Wir nennen ihn im Beitrag daher Matthias. Wie sich eine akute Phase für ihn anfühlt, beschreibt er so.
Ja, meistens beginnt es eh mit der Manie, also mit einer manischen Phase, was das Gegenteil von einer Depression halt ist. Und ja, manische Phasen sind halt so ein Hochgefühl, also ein richtiges Hochgefühl. So fühlst du dich unsterblich, du fühlst dich wie ein König, du machst Sachen, die du normal nicht machst. Du gibst dir jede Menge Geld aus und ja, es ist halt nicht sehr gut.
In dieser Phase nimmt er seine Außenwelt verzerrt wahr, aber auch sich selbst.
Ja, ich spiele mich einfach nicht. Also ich könnte mir auf den Bauch greifen, will das nicht wahrnehmen. Also ich nehme einfach gar nichts wahr. Also ich könnte, wenn ich jetzt auf der Brücke in Wien bin und in die Donau springen würde, ich würde das oft in der Phase vielleicht gar nicht checken, weil es mir einfach alles wurscht ist, weil ich glaube, ich bin ja unsterblich, das ist eh alles wurscht. Und ich würde da wahrscheinlich, ich habe eine Selbstüberschätzung, ich habe keine Selbsteinschätzung mehr. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt im Urlaub am Meer bin, springe ich wahrscheinlich vor Klippen, Thema da, obwohl ich das einmal nicht tun würde oder sowas halt. Aber nicht, weil jetzt da mir irgendwas antun würde, sondern ich glaube einfach, ich schaffe das und ich müde das jetzt, weil das einfach ein geiles Gefühl ist, wenn du halt fliegst oder ins Wasser springst oder was. Ne?
Seine Krankheit brach aus, als er 19 Jahre alt war.
Erstmal ausbrochen ist es 2015 und ja, das war halt die erste Erfahrung. Die war schon heftig, also da war schon starke psychotische Zustände, natürlich manisch, ja. Aber da habe ich mehrere Halluzinationen gehabt, also Sachen gesehen, die nicht da waren. Und ja, das soll es ausbrochen eigentlich, ja.
Matthias hat mit Therapeuten aufgearbeitet, warum diese psychische Erkrankung ausgebrochen ist. Heute weiß er den Grund. Genau eingehen will er darauf aber nicht. Ein Teil lag wohl an seinem damaligen Umfeld, das ihn belastete. Er ist aber auch der festen Überzeugung, die Krankheit schon immer in sich gehabt zu haben, da er schon als Kind andere Denkmuster hatte. Dass er sich so stark verändert hatte, bemerkten Menschen aus seiner engsten Umgebung.
Ich habe es selber nicht gemerkt, ich glaube, das passt alles. Da war ich bei den Eltern gewohnt, die haben natürlich gemerkt, dass was in mir nicht stimmt. Und so ist es halt dann so im Krankenhausaufenthalt gekommen. Nicht?
Es war der erste von mehreren stationären Krankenhausaufenthalten. Er bekam Medikamente und er musste sich mit der neuen Situation auseinandersetzen.
Wenn Medikamente sind, ist um und auf, weil so eine Medikamente schafft das keiner, wenn der in so einem Zustand ist, das erste Mal. Und das war schon wichtig. Du musst schauen, dass du irgendwie aus dem Strudel quasi rauskommst, nicht?
Die Medikamente halfen ihm, seinen gesundheitlichen Zustand zu stabilisieren, hatten aber auch Schattenseiten.
Wie das Problem war, ich war jetzt schon stark beeinträchtigt von den Medikamenten. Ich bin zur Arbeit gegangen und so, aber es war ziemlich zart. Ich habe das irgendwie durchgezogen, aber ich habe sehr viele Nebenwirkungen gehabt, vor allem Schwindel und alles. Und ja, dann haben wir halt irgendwann beschlossen, na, ich habe zwar wirklich dann 4-5 Jahre mit den Nebenwirkungen wirklich 30 Stunden gearbeitet, nebenbei studiert. Ist zwar gegangen, aber war eine Katastrophe eigentlich. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich rede mit dem Arzt, das geht so nicht. Also ich kann so nicht leben.
Schwindel und andere Symptome beeinträchtigten seinen Alltag. Nach Absprache mit den Ärzten entschied sich Matthias, die Medikamente abzusetzen. Anfangs lief es für ihn, der im Sportbereich tätig ist, gut. Dann fand er sich aber wieder in einem Umfeld wieder, das nicht zu ihm passte. Er war viel zu viel unterwegs, was ihm nicht gut tat.
Aber wenn du halt öfters nicht schlafst, kommt halt die Manie wieder extrem außer. Und auch die psychotischen Gedanken und auch Psychosen kommen dann außer, was halt eine ganz schwere Erkrankung ist. Und dann kommt sie wieder zu einem Krankenhausaufenthalt. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich dann wirklich 5 Wochen, 6 Wochen durchgehend unterwegs war. Vielleicht in den 5, 6 Wochen 10 Stunden geschlafen habe. Das geht halt nicht.
Heute, so sagt er, ist die Krankheit ein Wegbegleiter für ihn, mit dem er gelernt hat, umzugehen. Er kritisiert jedoch den Umgang der Gesellschaft mit psychischen Problemen.
Also wenn du einen Haxen brichst, nicht, dann hat das einen anderen Stellenwert, als wenn er sagt, er ist psychisch krank. Nicht. Und ich würde die Leuten auch nicht raten, dass sie sowas sagen. Also ich würde Leuten nicht sie outen, dass sagen, sie haben eine psychische Krankheit, würde ich nicht machen.
Früher hat Matthias oft mit seinen Eltern gestritten und ihnen die Schuld für alles gegeben. Ein Gespräch mit seiner Mutter hat ihm aber sehr geholfen und zum Umdenken angeregt.
Irgendwann habe ich mal mit der Mutter telefoniert und der hat einmal gemeint dann, na, es ist eine Stoffwechselerkrankung, was du hast. Sie hat nur gesagt, es ist eine Stoffwechselerkrankung. Und von dem Moment an war es für mich so, dass ich gedacht habe, okay, es ist vielleicht gar nicht nur psychisch irgendwie so. Natürlich hängt das alles zusammen und eine psychische Erkrankung ist halt, ich habe halt das Bild gehabt, also, wie es so oft so ist, so psychische Leute krank sind ein bisschen gestört halt nicht.
Matthias nahm sich vor, seine Probleme aufzuarbeiten. Er nahm die Medikamente der Ärzte, hörte auf ihren Rat und machte Therapien.
Dann habe ich zum Arbeiten angefangen mit Psychologen, selber aufarbeitet, warum ist das so. Es war schon damals so, dass die Ärzte gesagt haben, ja, und das ist auch nach wie vor so, so eine Manie oder generell so eine psychische Erkrankung kann jeden treffen. Also es kann jeden, es ist normal, so mit 19, 20 kann es am meisten passieren, dass es auftritt, kann aber in jedem Alter und jede Person treffen. Das ist das, was ich gehört habe. Und das weißt du auf keinen Fall, bei der Manie weißt du nicht, warum das so ist. Und ich habe mir dann gedacht, nein, das gibt's nicht. Es gibt für alles eine Erklärung, es gibt für alles eine Lösung, es gibt für alles immer irgendeinen Hintergrund. Das glaube ich euch allen nicht, dass ihr einfach sagt, man weiß nicht, woher das kommt. Und dadurch habe ich angesetzt. Nicht?
Mit Hilfe von Therapeuten hat der junge Mann eine Art Frühwarnsystem entwickelt und weiß, was er zu tun hat, wenn er sich nicht wohlfühlt. Nach jahrelanger Arbeit muss er heute weniger Medikamente nehmen als früher. Außerdem hat er folgende Strategien entwickelt.
Also vor allem, ich spreche Sachen einfach an. Also wenn mir was nicht passt, dann passt mir einfach was nicht. Und das sage ich einfach beinhart. Und ich mache mir keine Gedanken, was wäre wenn oder was hat die Person, ist mir alles wurscht einfach nicht. Ich gehe halt nur mal dahin, wo das Umfeld passt. Nicht? Und wenn ich mich wohlfühle, dann ist für mich kein Problem einfach nicht. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, habe ich gelernt, dass ich einfach gehe.
Heute steht er voll im Berufsleben. Auch privat passt alles. Die Krankheit bremst ihn heute nicht mehr. Dieses Mindset möchte er auch anderen mit auf den Weg geben. Er rät Betroffenen, sich immer Hilfe zu suchen, mit ÄrztInnen, TherapeutInnen oder auch PsychiaterInnen zu sprechen. Es sei sehr wichtig, den Ursprung der Erkrankung zu kennen und diese zu behandeln.
Sie hörten einen Beitrag von Manuel Sonnleitner. In unserem nächsten Beitrag geht es darum, was passiert, wenn sich das Denken ständig um das Essen dreht. Wer mit einer Essstörung lebt, hat oft das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Die Erkrankung bestimmt den Alltag, mit Auswirkungen auf Körper und Geist. Depressionen, sozialer Rückzug und extremes Unter- oder Übergewicht begleiten Betroffene häufig. Während der Pandemie stieg die Zahl der Erkrankten markant. Daniel Krupper hat mit Claudia Fuchs gesprochen. Sie ist Psychotherapeutin mit langjähriger Erfahrung im Feld der Essstörungen. Sie erzählt uns über Ursachen und Auswirkungen der Erkrankung und von Möglichkeiten der Betroffenen, wieder eine gesunde Beziehung zu Essen und Körper zu erlangen.
Eine Essstörung besteht dann, wenn die Beschäftigung mit der Ernährung zur Obsession wird. Betroffene berichten, dass sich der Alltag nur noch ums Essen dreht. Wann darf wie viel gegessen werden, vor wem und vor allem was? Die Überwindung zum Essen, eine Essattacke oder ein Brechanfall können bis zu mehreren Stunden dauern.
Da ist einfach keine Zeit mehr für irgendetwas anderes und je nachdem, wie die Häufigkeit, die Intensität ist, ja, beeinträchtigt das den Tagesablauf massiv, bis hin zu dem, dass manche, die an einer Essstörung leiden, so beeinträchtigt sind davon, dass es gar nicht möglich ist, einem geregelten Alltag mit Schule oder mit Arbeit nachzugehen.
Claudia Fuchs arbeitet seit 18 Jahren mit Jugendlichen mit Essstörungen. Im Gesundheitszentrum So What hat sie 2022 die psychotherapeutische Leitung übernommen. Dort behandelt sie unter anderem die drei häufigsten Essstörungen: Anorexie, Bulimie und Binge Eating Disorder. Bei der Anorexie nehmen sich Betroffene dicker wahr, als sie eigentlich sind. Die Selbstwahrnehmung ist aus dem Gleichgewicht geraten. Um abzunehmen, stellen sie sich unter eine strenge Diät, kontrollieren genau die Kalorienzufuhr oder betreiben exzessiv Sport. Als Folge nehmen sie massiv ab.
Aber viele denken, dass die gar nicht essen und dass ihnen Essen nicht schmeckt. Das stimmt aber oft nicht. Sie essen sehr gerne. Sie haben nur furchtbare Angst davor. Und die, die eben essen, versuchen halt durch diese kompensatorischen Maßnahmen teilweise das wieder loszuwerden.
Bei der Bulimie leiden Betroffene unter Heißhungeranfällen, bei der sie in kurzer Zeit viel hochkalorisches Essen zu sich nehmen. Scham begleitet die Essattacken. Als Ausgleich bringen sie sich selber zum Erbrechen. Auch bei der Binge-Eating-Disorder kommt es zu Essanfällen mit Kontrollverlust. Allerdings kompensieren Betroffene diese nicht. Folge davon ist starkes Übergewicht oder Diabetes. Häufig ziehen sie sich zurück und leiden unter mangelndem Selbstwert. Die Binge-Eating-Disorder ist die mit Abstand häufigste Essstörung. Es gibt Hinweise, dass bis zu 5% der österreichischen Bevölkerung daran erkrankt sind.
Vielleicht ist dir aufgefallen, bei der deutschen Übersetzung, die mir immer sehr wichtig ist, kommt nämlich ein ganz bestimmter Aspekt raus. Es ist die Magersucht, die Essbrechsucht und es ist die Esssucht. Das heißt, Essstörungen sind Suchterkrankungen und folgen halt genau diesem Muster.
Daneben gibt es noch eine Vielzahl seltenerer Krankheitsbilder. Über- oder Untergewicht deuten nicht unbedingt auf eine Essstörung hin. Umgekehrt kann eine Essstörung auch beim medizinischen Normalgewicht da sein, etwa bei der Binge-Eating-Disorder. Am Anfang der psychosomatischen Erkrankung steht häufig ein niedriger Selbstwert. Die Unzufriedenheit mit dem Körper und dem Gewicht stört den gesunden Umgang mit Essen. Scham und Angst bewirken den Rückzug von der Familie und den Freundinnen. Die Kontrolle von außen fällt weg. Das ist ein sich selbst verstärkender Teufelskreis, aus dem es schwer ist, allein wieder herauszukommen.
Wichtig ist, eine Essstörung entsteht nie alleine aus einem Thema heraus. Also das sind eben so viele Faktoren, die zusammenspielen. Ja, man sieht es immer wieder bei Familien, wo mehrere Kinder da sind, erkranken ja auch nicht alle an einer Essstörung. Das heißt, das hat auch ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun und mit den eigenen persönlichen Erfahrungen, die man auch macht.
Das kann Mobbing sein oder eine traumatisierende Erfahrung in der Kindheit. 2/3 der Betroffenen leiden im Laufe ihres Lebens auch unter einer Depression. Letztendlich ist ein gesunder Umgang mit Essen ein Verhalten, das mit anderen in einem sicheren Umfeld eingeübt werden muss.
Es hat sich auch die Esskultur verändert, weil viel weniger Zeit ist, gemeinsam zu essen und Familien sehr selten gemeinsame Mahlzeiten einnehmen, weil jeder kommt zu einer anderen Zeit nach Hause, also das hat sich schon auch verändert. Ja.
Ab der Pubertät streben Menschen nach Autonomie, die sich auch über die Ernährung ausdrückt. Fehlt die Basis oder die soziale Kontrolle einer Gruppe, kann das fatale Folgen haben. Während der Pandemie hatten Jugendliche kaum reale Gemeinschaften, um soziale Kompetenzen zu erwerben. Claudia Fuchs führt es darauf zurück, dass sich die Zahl der 10- bis 14-Jährigen, die an ihrem Institut Unterstützung suchten, verdreifachte. Insgesamt stieg die Zahl der Behandelten zwischen 2020 und 2022 um die Hälfte. Weiterhin macht die Altersgruppe der 19- bis 30-Jährigen fast die Hälfte davon aus. Betroffen sind vor allem Frauen und Mädchen, doch auch der Männeranteil steigt rasant.
Es ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, das muss man dazu sagen, nicht nur was die Anorexie betrifft, ja, aber man muss einfach immer mitbedenken, dass es manchmal wirklich verdammt wenig Zeit gibt, ja, sozusagen das Ruder noch herumzureißen.
Um schnell handeln zu können und um den vielen Dimensionen der Krankheit gerecht zu werden, hat das Gesundheitszentrum So What ein breites Team aufgestellt. MedizinerInnen stabilisieren den körperlichen Zustand und schließen organische Ursachen aus. PsychotherapeutInnen suchen Belastungsfaktoren im Alltag und stellen Helfersysteme im Umfeld her. In Achtsamkeitsgruppen reden Betroffene miteinander. Eine pauschale Antwort, wie behandelt werden muss, kann Claudia Fuchs nicht geben, denn die Erkrankung äußert sich bei jedem und bei jeder anders. Wer als Angehöriger unterstützen will, braucht vor allem eines.
Geduld, ganz, ganz viel Geduld. Ja? Weil oft ist den Betroffenen ja selber gar nicht bewusst, dass sie an einer Essstörung erkrankt sind.
Was sich Betroffene von der Gesellschaft wünschen?
Der Wunsch oder die Bitte, über das Essverhalten von Menschen ein bisschen respektvoller zu sprechen. Ja? Also eben, dass man über Essen spricht, ja. Essattacken, auch wenn Betroffene vielleicht selber sagen, jetzt habe ich wieder einen Fressanfall gehabt, aber dass man einfach sozusagen es trotzdem, es war ein Essanfall, ja. Also dass sozusagen diese Wertschätzung einfach da ist, ja. Auch wenn jemand halt wirklich übergewichtig ist, ja, diese Beschimpfungen einfach vielleicht doch auch ein bisschen zu reflektieren und vielleicht die eine oder andere Bemerkung vielleicht einmal runterzuschlucken.
Was wir essen und wie wir essen, ist ein Thema, das uns alle betrifft. Nicht erst bei einer Essstörung. Es ist wichtig, offen darüber zu reden, in einem respektvollen Ton gegenüber Körper und Ernährung.
Diesen Beitrag hat Daniel Grupper gestaltet.
Unseren nächsten Beitrag starten wir mit einem Bild. Ein einzelnes Licht leuchtet, eine Lichterkette strahlt. Mit diesem Bild will der Verein Lichterkette zeigen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht alleine sind. Denn dieses Gefühl haben viele Betroffene. Zwar wurde im Zuge der Corona-Pandemie medial mehr über psychische Belastungen berichtet, dennoch trauen sich viele nicht, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Zu groß ist die Angst vor Vorurteilen und Benachteiligungen im Alltag. Um auf die Anliegen von Menschen mit psychischer Erkrankung aufmerksam zu machen, organisiert der Verein Lichterkette Workshops und Vorträge, beteiligt sich an Projekten und wendet sich mit Forderungen an die Politik. Gegründet wurde der Verein 2018 von Brigitte Heller, die selbst Erfahrung mit psychischen Erkrankungen hat. Mit Iris Egartner hat sie sich online getroffen und mit ihr darüber gesprochen, mit welchen Vorurteilen Menschen mit psychischen Erkrankungen kämpfen, wie andere sensibilisiert werden können und was den Alltag erleichtern könnte.
Menschen mit psychischen Erkrankungen haben in Österreich kaum eine Lobby, sagt Brigitte Heller. Aus diesem Grund hatten sie und ihr Mann Robert die Idee, den Verein Lichterkette als unabhängige Interessensvertretung für Menschen mit psychischer Erkrankung zu gründen. Dazu motiviert wurde das Ehepaar auch aus ganz persönlichen Gründen.
Entstanden ist das Ganze durch eigene Selbsterfahrung mit einer psychischen oder mit mehreren psychischen Erkrankungen, aber auch in meiner Familie, in meinem Umfeld, durch die Erfahrungen auch mit den Problemen in der Behandlung von psychischen Erkrankungen und in den gesetzlichen Grundlagen haben wir beschlossen, dass wir eine derartige Interessensvertretung gründen werden.
Wichtig war Ihnen aufzuzeigen, welche Probleme es im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen gibt und wie ein selbstbestimmtes Leben möglich wird. Brigitte Heller lebt mit einer bipolaren Erkrankung. Ihr Mann hat eine schwere generalisierte Angststörung. Zum Namen Lichterkette inspirierte ihn das gleichnamige Lied des deutschen Sängers Sascha. Kurz vor der offiziellen Gründung des Vereins 2018 starb Robert Heller. In dieser schwierigen Zeit wurde sie auf ihre Erkrankung reduziert, sagt Brigitte Heller.
Natürlich habe ich getrauert. Natürlich habe ich oft gewarnt. Aber es ist alles auf die psychische Erkrankung schon. Du bist zu labil, um das und das zu machen. Schau einmal auf die psychische Gesundheit. Ja, vielleicht gehst du auf Rehabilitation. Aber von Traurigkeit hat keiner was verstanden. Das ist einfach für mich schrecklich war, meinen Lebenspartner zu verlieren, meinen Mann zu verlieren. Das ist auf die Seite gedrängt worden. Es ist auch so etwas, ein Vorurteil, der Mensch ist die Erkrankung. Das heißt, das ganze Verhalten passiert nur aufgrund der Erkrankung. Das stimmt so nicht.
Depressionen begleiten Brigitte Heller ihr ganzes Leben. Mit 35 Jahren brach sie wegen einer Erschöpfungsdepression zusammen. Schließlich erhielt sie die Diagnose. Bipolare Erkrankung. Es folgten Therapien und Rehabilitationen. Der Kampf um die gesellschaftliche Anerkennung psychischer Erkrankungen gab ihr wieder einen Sinn im Leben, schreibt sie auf ihrer Webseite. So offen konnte sie viele Jahre nicht sprechen. Das Leben in der kleinen Ortschaft, in der sie aufgewachsen ist, wurde mit der Zeit unerträglich.
Weil da kennt jeder jeden und da weiß jeder, welchen Schritt man macht. Und wenn man jetzt nach außen hin gut ausschaut, also gesund ausschaut in dem Sinne, und diejenigen merken, okay, die gehen nicht arbeiten in diesem Krankenstand, warum eigentlich? Wieso eigentlich? Was hat derjenige? Am Land ist es auch noch viel mehr so, dieses Wording, du bist deppert, ja, du bist gestört, würde ja auch unheimlich gut, das zu hören, spielt noch eine große Rolle. Ich habe mich teilweise nicht mehr dem Haus getraut, um mich nicht mit dem konfrontieren zu müssen, den Fragen, den Anschuldigungen und so weiter. Das war der Grund, dass ich nach Wien übersiedelt bin.
In der Anonymität der Großstadt kam sie zur Ruhe. Heller arbeitete 15 Jahre als Beraterin in der beruflichen Rehabilitation. Sie weiß, wie sehr der Druck in der Arbeitswelt belastet und mit welchen Schwierigkeiten Menschen mit psychischen Erkrankungen konfrontiert sind. Es sei wichtig, das berufliche Umfeld zu sensibilisieren. Dies versucht der Verein Lichterkette, indem er Workshops zu diesem Thema anbietet. Schulungen führt der Verein auch im Bereich öffentlicher Verkehr durch. So wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Linien darauf vorbereitet, wie sie Gästen mit Panikattacken helfen können. Aktuell arbeitet der Verein an einem Projekt zum Thema Hitze.
Es ist bekannt, dass Menschen mit psychischer Erkrankung, die auch Medikamente nehmen müssen, sehr, sehr gefährdet sind bei wirklich extremen Hitzen, weil die Wirkung der Medikamente sich durch die große Hitze ändert. Und da ist wirklich ein gutes Zusammenspiel mit den behandelnden Ärztinnen erforderlich, um da wirklich gewährleisten zu können, dass der gesundheitliche Zustand stabil bleibt.
Es gibt sogar einige Medikamente, die bei großer Hitze zur Überdosierung führen können, warnt Heller. Mittlerweile hat die Facebook-Seite des Vereins 5000 Mitglieder. Das mag für manche nach nicht viel klingen, aber angesichts dessen, dass psychische Erkrankungen nach wie vor ein Tabuthema sind, ist die Vereinsgründerin stolz darauf. Viele Menschen verheimlichen ihre Erkrankung, weil sie Angst haben, stigmatisiert zu werden. Stigmas sind, vereinfacht gesagt, negative Vorurteile, etwa, dass Menschen mit psychischer Erkrankung gefährlich seien. Solche Zuschreibungen verletzen, was zur Selbststigmatisierung führen kann.
Psychische Erkrankungen bedeuten oft, dass man ganz ein geringes Selbstwertgefühl bekommt. Mit Depressionen sieht man sowieso als negativ, beispielsweise. Natürlich auch sich selbst. Und wenn ich das von der Gesellschaft dann zusätzlich noch höre und bestätigt bekomme, dann nehme ich das extrem auf. Dann ist es so, dass sich mein psychischer Zustand noch verschlimmern kann. Das ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, dass diese Selbststigmatisierung einiges anrichtet, gesundheitlich.
Psychische Erkrankungen seien nicht rational zu erklären, was bei vielen Menschen Ängste auslöst, erklärt die Erfahrungsexpertin. Das verstärkt sich, wenn medial oder in Filmen gefährliche Situationen abgebildet, aber nicht der Alltag gezeigt wird. Der Verein Lichterkette fordert auch, dass Unterstützungsangebote ausgebaut werden. Dazu gehören mehr Therapieplätze auf Krankenschein, mehr mobile Dienste, die im Alltag unterstützen, und mehr Angebote für Jugendliche. Doch dazu fehle der Wille.
Jeder weiß, psychische Erkrankungen nehmen zu, die psychische Gesundheit ist gefährdet, aber keiner reagiert irgendwie in dem Zusammenhang.
Eine konkrete Forderung des Vereins Lichterkette an die Politik ist es, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen persönliche Assistenz zugestanden bekommen. Ein solcher Assistent oder eine Assistentin übernimmt Aufgaben, die man selbst nicht erfüllen kann. Momentan gibt es persönliche Assistenz nur für Menschen mit Behinderungen. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, sei oft intuitiv klar, wofür diese Person die Assistenz benötigt. Bei psychischen Erkrankungen nicht. Brigitte Heller klärt auf.
Beispiel Angsterkrankung. Man bekommt in der Therapie den Auftrag, eben sich mit dieser Angst zu konfrontieren. So ist es vielleicht erforderlich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mal schauen, wie weit kann ich fahren? Schaffe ich eine Station? Schaffe ich mehrere Stationen? Es ist halt weit einfacher, wenn ich eine Begleitung habe. Wenn jemand mit mir mitfährt, der mich gegebenenfalls bei einer Panikattacke ablenkt. Und ja, wenn ich Familie habe, geht es recht gut. Ja, wenn ich Angehörige habe, wenn ich einen Lebenspartner habe, dann übernimmt er das. Es gibt aber sehr viele Menschen, die haben keine Familie. Die sind dann gezwungen, in Isolation zu leben. Das ist immer von Selbstbestimmung, Teilhabe an der Gesellschaft weit weg.
Brigitte Heller wünscht sich, dass psychische Erkrankungen als das gesehen werden, was sie sind, nämlich als Erkrankungen. Wer einen Beinbruch hat, will operiert werden. Wer mit Angstattacken lebt, will auch behandelt werden. Doch diese Behandlungen sind rar und oft so teuer, dass sie für viele nicht leistbar sind. Der Verein Lichterkette will mit seiner Arbeit bewirken, dass sich daran etwas ändert. Zum Abschluss des Beitrags hat Brigitte Heller einen Wunsch.
Dass es wieder Solidarität gibt, Zusammenhalt, Respekt, Verständnis, Wertschätzung. Das täte uns sowieso allen gut und gerade Menschen mit psychischer Erkrankung brauchen das besonders.
Ein Beitrag von Iris Egartner. In unserem nächsten Beitrag befassen wir uns mit der psychischen Gesundheit von Jugendlichen. Valentin Wolleneck arbeitet an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Medizinischen Universität Wien. Er ist Vertreter der in Facharztausbildung befindlichen Ärztinnen. Außerdem ist er Teil des Vorstands der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Während seiner Zeit als Kinder- und Jugendpsychiater in Ausbildung am AKH Wien hat er miterlebt, wie massiv sich die psychische Situation von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie verschlechtert hat. Die Folgen sind bis heute spürbar. Über diese psychischen Belastungen, Warnzeichen und Präventionsmaßnahmen spricht er mit Martin Pieringer.
Nach seinem Medizinstudium hat sich Valentin Wolleneck zunächst für die Gerichtsmedizin interessiert. Als er ein Praktikum in der Kinder- und Jugendpsychiatrie machte, gefiel es ihm allerdings so gut, dass er bis heute in diesem Bereich arbeitet. Als Vertreter der in Fachausbildung befindlichen Kinder- und JugendpsychiaterInnen beurteilt er das Angebot in Bezug auf Ausbildungsplätze folgendermaßen.
Dass es eigentlich einen großen Mangel gibt. Es wird zwar gerade sehr viel versucht, Leute in die Ausbildung zu bringen und es gibt auch einige, die sich zum Kinder-Jugendpsychiater, zur Kinder- und Jugendpsychiaterin ausbilden lassen. Trotzdem ist es so, dass wir sicher noch mehr brauchen könnten.
Während der Corona-Pandemie gab es durch Einschränkungen wie Lockdowns, Homeschooling und Social Distancing zahlreiche Probleme, gerade für Jugendliche. Diese können aus fachärztlicher Sicht als einschneidende Belastung beurteilt werden.
Ja, das war tatsächlich für viele, viele Kinder und Jugendlichen ein ganz dramatischer Einschnitt in ihrem Leben. Auch wenn man sich allein überlegt, dass es ja eine der Hauptentwicklungsaufgaben in der Jugend, in der Adoleszenz, in der Pubertät ist, sich in einem Freundeskreis zurechtzufinden, dort gemeinsame ethische Normen, gemeinsame Werte zu entwickeln, gemeinsam Zeit zu verbringen, auch im Sinne der Loslösung aus dem Elternhaus, was ja eine ganz normale Entwicklungsaufgabe in dem Alter ist, das wurde einfach wahnsinnig schwer gemacht. Auf der einen Seite durch die tatsächlichen formalen Beschränkungen, nicht mehr in die Schule gehen können, Kontaktbeschränkungen mit anderen Menschen, nur im Haushalt bleiben müssen. Auf der anderen Seite aber auch durch die Grundstimmung. Es war ja so, am Anfang war überspitzt formuliert, die Stimmung, die Jugendlichen, wenn die sich anstecken und dann die Oma anstecken, dann geht es der Oma nicht gut.
Gewisse Störungen haben sich während der Pandemie laut Studien besonders gesteigert, erklärt Valentin Wolleneck.
Das ist mittlerweile ganz gut schon untersucht und es haben vor allem während der Pandemie depressive Symptome und Angsterkrankungen, Angstsymptome zugenommen und zusätzlich dann auch noch Essstörungen. Das waren eigentlich die drei Hauptsymptomkomplexe, die zugenommen haben.
Wie auch bei der körperlichen Gesundheit gibt es auch Phasen, in denen es Menschen psychisch besser oder schlechter geht. Manchmal sind psychische Belastungen so groß, dass man dringend Hilfe braucht. Je früher das erkannt und Unterstützung geleistet wird, desto besser. Es gibt einige Anzeichen, auf die Familie und Freunde achten können.
Bei Kindern und Jugendlichen ist es so, dass die, wie schon angemerkt wurde, die Erkrankungen oft nicht sehr früh erkannt werden. Was daran liegt, dass Kinder und Jugendliche ja eine Entwicklung einfach durchmachen, wo sich das Auftreten, wo sich die Wahrnehmung, wo sich der Charakter ein bisschen ändert auch. Ja. Wenn ein Jugendlicher 13 Jahre plötzlich anfängt, vorwiegend Zeit in seinem Zimmer zu verbringen, denkt sich mal noch niemand was.
Der schwierige erste Schritt für die Jugendlichen ist es, die Symptome als das wahrzunehmen, was sie sind, als Teil einer psychischen Belastung oder einer psychischen Erkrankung und zu erkennen, dass diese behandelt werden kann. Zunächst braucht es jemand, mit dem man reden kann.
Schwierig wird es dann, wenn tatsächlich eine Belastung, etwas Belastendes dabei ist, wie zum Beispiel ordentliche Schlafstörungen, ist so der Klassiker, oder eine Gereiztheit, ja, oder tatsächlich einfach viel Traurigkeit, ja, wenig Motivation, kein Antrieb. Das sind so die ersten Zeichen, die man ganz häufig sieht. Symptome, die sie haben, dass das etwas ist, was erstens krankheitswertig ist und zweitens, was aber auch auf der anderen Seite behandelt werden kann. Meistens ist es so, dass die Jugendlichen als erstes sich öffnen gegenüber entweder Gleichaltrigen oder den Bezugspersonen, den Eltern, bester Freund, beste Freundin, Geschwister, sowas in die Richtung. Das heißt, dort wird meistens die erste Hilfe geholt. In welchen Situationen das ist meistens dann, wenn es schon zu einer Belastung gekommen ist, wenn man tatsächlich merkt, irgendwas stimmt nicht, mir geht's nicht gut.
In einer Krisensituation kann es auch helfen, mit Menschen außerhalb des familiären Umfelds zu sprechen. Dazu gibt es mehrere Stellen, an die sich betroffene Jugendliche wenden können.
Grundsätzlich kommt es darauf an, worum es da geht, aber es gibt ein paar zum Beispiel gratis und anonyme Hotlines, also der Klassiker ist Rad auf Draht 147, gibt die Telefonseelsorge, es gibt in jeder Schule gibt's fast jeder Schule gibt es Schulpsychologinnen und Psychologinnen, die sich als erste Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Und wenn es tatsächlich schon zu einer psychischen Krise kommt, dann kann man auch oder soll man auch ins Spital gehen, weil man kann auch ins Spital wegen sowas gehen. Wir behandeln das. Wir können gut damit umgehen. Also man braucht nicht nur mit gebrochenen Beinen oder Fieberkrämpfen ins Spital gehen. Ja, auch psychische Krisen sind Gesundheitskrisen und sind spitalswürdig.
Im Zuge der Corona-Pandemie wurde zwar mehr über psychische Erkrankungen gesprochen, für viele sind sie aber ein Tabuthema geblieben. Dadurch bleibt auf der Strecke, was Behandlungen alles bewirken können.
Also jetzt ist es zusätzlich noch so, dass ja bei den Kindern und Jugendlichen sehr wenig Bewusstsein dafür da ist, dass das Erkrankungen sind, die man gut behandeln kann. Es gehört auch ein bisschen zur Entwicklung, zur Entwicklungspsychologie dazu, dass die Jugendlichen und die Kinder glauben, das betrifft nur mich, nur mir geht's so schlecht und das braucht einfach sehr viel Aufwand und sehr viel Gespräch und Beziehungsaufbau am Anfang, um klarzumachen, nein, da kann man gut was dagegen machen, da bist du bei uns an der richtigen Stelle und jetzt lass uns das gemeinsam angehen. Weil der Vorteil ist, wenn man sehr früh anfängt mit der Behandlung, kriegt man es meistens auch wirklich gut in den Griff.
Wenn Valentin Wolinek eine Sache im System ändern könnte, wäre dies Folgendes.
Wenn es nur dieser eine eigentlich sehr leicht umzusetzende, aber kostenintensive Schritt der flächendeckenden Psychotherapie für Kinder und Jugendliche wären auf Krankenkasse, weil die gibt es einfach noch nicht. Es gibt vereinzelt Psychotherapeuten und Therapeutinnen, die auf Krankenkasse Therapie anbieten, also auf ICAT sozusagen. Aber der Großteil der TherapeutInnen macht das privat. Das kostet sehr viel und das ist eine hohe Hemmschwelle, um das in Anspruch zu nehmen. Das heißt, sowohl auf der psychiatrischen, ärztlichen Seite als auch auf der psychotherapeutischen Seite gehört ganz viel ausgebaut.
Auch hinsichtlich von Präventionsangeboten sieht der Kinder- und Jugendpsychiater Verbesserungspotenzial.
Ganz, ganz viel Aufklärung schon sehr früh und das bei allen, die irgendwie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also selbstverständlich bei den Kindern und Jugendlichen selbst erarbeiten, aufklären, was sind erste Zeichen von psychiatrischen Erkrankungen, wo kann man hingehen, wo kann man sich melden, wenn man merkt, dass sich was ändert. Genauso gut auch bei den Eltern, aber auch im Schulsystem, bei den Lehrern und Lehrerinnen. Auch hier gibt es viele auch schon Projekte, die das machen. Aber das ist sicher das Um und Auf, wenn es um Prävention geht. Einfach ganz viel Aufklärung schon im Vorhinein, um die ersten Maßnahmen zu erkennen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, gibt es Maßnahmen, die man setzen könnte und müsste, um überhaupt gleich zu verhindern, dass es zu psychiatrischen Erkrankungen kommt. Das heißt, ein gutes Umfeld schaffen, für die Kinder und Jugendlichen passende Schul- und Ausbildungsplätze zu schaffen, ein geregelter Tagesablauf, das sind alles Sachen, die sehr wichtig sind.
Sie hörten einen Beitrag von Martin Pieringer. Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at/produktionen/werklang nachhören. Auf ein Wiederhören freuen sich Sandra Knopp
und Udo Sillhofer.